Das ist Musik, ne?
Radio Woltersdorf and Pi Radio equals Super Radio 2025.
Interessant, ne?
Live from the Super Booth 2025 from a mobile studio.
Hallo, herzlich willkommen zurück. Ihr seid bei Super Radio auf der Superboost 2025. Wir haben Gäste. Wir haben lange gekämpft, um dass wir diese illustren Gäste. Wir haben letztes Jahr 365 Tage haben wir gekämpft und gebuhlt. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Daniel Dorsch und Peer.
Hallo.
Peer von Flame. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo Thomas. Hallo.
Warum hat das so lange gedauert? Warum
war es
so
schwer, euch
ans Mikrofon
zu kommen? Ja, es dauert eben.
Gute Dinge dauern. Gute Antwort. Letztes Jahr habe ich dich versucht, von deinem Stand wegzubekommen, aber du warst umringt von vielen, vielen Leuten, die...
War ein bisschen Stress.
Was passiert, wenn ihr hier sitzt, dann tragen die Leute da die Module raus oder habt ihr dafür gesorgt, dass...
Nee, das dürfen sie ja nicht. Nee.
Wir haben noch einen dritten Mann, Felix, der ist jetzt am Stand und der erklärt jetzt allen Leuten Interessierten die neuen Module. Und
genau, Felix aus Wien macht für uns jetzt den Stand alleine, der Arme.
Wir durften euch ja gestern schon kurz über die Schulter blicken. Es gibt Neuigkeiten und Jero hat vorhin gesagt, so viele Neuigkeiten gab es noch nie bei Flame.
Habe ich auch gehört. Ich war überrascht, dass sie meinten, dass wir jetzt irgendwie 4 oder 5 neue Sachen haben.
Erzähl doch
eigentlich,
mal, wie...
Eigentlich haben wir ja nur den Meander neu, aber wir haben noch 3 kleine Module, die aber allerdings noch nicht fertig sind.
Wie habt ihr das gemacht, dass sich die Erde jetzt schneller dreht?
Ja.
Okay, erzähl
das ist eine schwierige Frage.
Erzähl doch mal, was sozusagen der Meander ist. Und ihr habt ja auch ein legendäres, mit einem legendären Tool angefangen, ne? Mit dem, wie heißt der, die Voice?
SpeechJet.
Der Talking Synth, ja.
Der Talking Synth.
Ja, das war das erste Desktop-Gerät, was ich gebaut habe, was dann über Schneider vertrieben wurde dann. Ab 2008, glaube ich, oder so war das. Und eigentlich hat Daniel ja mich da zu Schneider gebracht, weil Daniel hat das Ding da, glaube ich, bei Schneiders Laden getestet mit einem anderen Gerät zusammen. Und dann hat Schneider das gesehen und meinte, was ist das denn? Das muss ich hier haben. Dann bin ich hin und dann hat er den Vertrieb übernommen. Das war natürlich sehr praktisch, weil ich war jeden Tag nur mit E-Mails beschäftigt, konnte gar nichts mehr bauen eigentlich in der
Zeit. Du bist schon eine ganze Weile unterwegs in dem Synthesizer-Geschäft. Wie bist du dazu gekommen?
Na, eigentlich durch die 80er Jahre. Also es war so, ich hab ja Elektronik studiert Anfang der 80er und habe das aber abgebrochen, das Studium.
Wo hast du studiert?
Berlin? In Ilmenau.
Ilmenau.
Ja, in Thüringen. Das war auch eine sehr interessante Zeit, von 80 bis 83 war. Musste abgebrochen wegen politischer Ökonomie, ne? Hatte ich eine Nachprüfung, die ich dann nicht mehr gemacht habe und habe dann einfach nicht mehr weitergemacht. Das war mir einfach nichts. Und habe in der Zeit eigentlich nur Kunst gemacht. Ich habe viel Grafik gemacht, gemalt. Ich habe auch in Ilmenau mal eine Ausstellung gemacht und so. Und ich habe eigentlich zu der Zeit überhaupt keine Musik gemacht. Ich habe eigentlich nur Punk gehört, neue elektronische Musik und so einen ganzen und den ganzen 70er Jahre Kram und 80er, die ganzen neuen Sachen aus den 80ern. Und da bin ich nach Berlin gezogen, habe Punks kennengelernt und dann haben wir so eine WG gehabt und haben da nur Kunst gemacht. Und da lagen eben auch 2 Gitarren rum und dann haben wir angefangen auch da Musik zu machen. Und da ich ja Elektronik studiert hatte und wir kein Geld hatten und Geräte brauchten, habe ich dann angefangen für uns so Geräte zu bauen. So in 80er, Mitte 80er. Es war natürlich alles sehr chaotisch. Mein erster Verzerrer war mein altes Dynamikradio, Stern-Dynamikradio, mit einem Lappen in den Lautsprecher reingestopft, den Lautsprecher zerstört so, ne, und das Ding auf Anschlag gedreht. Und dann war es natürlich sehr leise, aber mit einem Mikrofon verstärkt war das der geilste Verzerrer, den man sich vorstellen konnte.
Wie hieß dann die Band?
KZA, Kreative Zone Abgrund, hieß die Band. Das war eine lose Truppe, die aber nie aufgetreten ist. Wir haben Kassetten aufgenommen und dann unter Freunden verschenkt auch so, ja.
Da gab es ja jetzt in den letzten Jahren bei Tapetopia, ziemlich viele Tapes wieder ausgegraben. Also ich hab irgendwann mal gesagt, es gibt keinen Stein, der nicht umgedreht wurde. Wurde dieser KZA-Stein?
Nein, der wurde nie umgedreht. Ich habe das auch nie an die große Glocke gehängt. Wir haben die ja auch nie verkauft. Wir haben die nur verschenkt, so ein paar Leuten, die wir kannten. Und aber daraus sind natürlich viele Sachen entstanden. Ich habe damals ja zum Beispiel Thomas von, also Herr Blum hier, ne, kennt ihr ja auch bestimmt, ne? Der hat ja damals damals viele Kassetten vertrieben und der legt das ja alles wieder neu auf jetzt zum Beispiel und so. Ja.
Okay. Wird es da einen Release geben?
Nee, es geht gar nicht, weil...
So schlecht ist die Qualität, oder?
Nee, die Qualität ist eigentlich cool. Ich habe ja tonnenweise Material auch zu Hause auf Kassetten und auch mal digitalisiert habe ich das auch teilweise. Aber ich weiß nicht, ob sich da wirklich jemand für interessiert.
Die muss man ja alle zwei Jahre einmal vor- und zurückspulen.
Ja, genau. Spätestens nach diesem Interview werden die Anfragen bei dir so reinknallen nach den Re-Releases.
Ja, es war lustig. Wir haben das Kreative Zone Abgrund genannt und dann hatten wir einen Freund, Steff und ich, also ein alter Punk, ne? Wir waren in der Chausseestraße da in irgendeiner Bar, es war 86, 85 und dann saß ein Engländer da am Tresen mit und hatte so ein hingefallen. Naja, gut.
Ist ein im Publikum, ein Klappstuhl zusammengebrochen.
Ist nichts passiert, es ist Mareike Trillhase gerade mit einem blauen Klappstuhl auf den Rasen.
Live im Radio umgefallen.
Jetzt klemmt aber der Schal, ich glaube,
da hilft doch keiner von den Herren,
die da sitzen, die Herren der Schöpfung haben alle Kopfhörer auf und sind jetzt vollkommen unberührt von der Welt um sich herum. Das ist typisch modulare Szene, könnte man sagen, aber nein.
So eine.
Also wir begrüßen an dieser Stelle Mareike ganz herzlich hier im Radio, gerettet, selbst gerettet. Lieber Daniel, jetzt switche ich mal zu dir rüber. Natürlich kennt unsere Hörerinnen und Hörer Daniel Dorsch auch Mr. P. Dein neues Album ist erschienen. Mhm. Trägt auch wieder diesen Namen. Mhm. Oder tragen alle Alben diesen Namen? Nee, zwischendurch auch mal nicht. Ne? Mhm. Du bist in dieser Booth vertreten mit einem Set, was da aufgebaut ist. Also dein aktuelles Set ist dort. Mhm. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist ja auch recht, ich will nicht sagen übersichtlich, aber sieht sehr schön aus.
Danke.
Wie kam es zu dieser Union?
Ja. Also ich bin ein begeisterter Flame-Modul-User. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen aufgeregt, weil heute war mein erster Tag auf der Messe, wo ich so ein paar Leuten schon erklärt habe, was denn der Meander ist, wie er funktioniert. Also der Synthesizer, der also Filterbank, Synthesizer, Noise-Generator und Step-Sequencer ist. Was die Sache so aufregend macht, ist, es gibt ja diesen sogenannten Vorführeffekt. Also man hat da irgend so eine Sache und sagt, ey, das ist ganz toll, ich zeig euch das mal und du schmeißt alles an und nichts funktioniert. So. Und das ist im Prinzip ja das, was bei so einer Messe nicht passieren sollte. Also da kommt dann jemand und sagt, hey, what's about this new synth? Und dann fängt man, ja, und das geht so und so und es kommt nichts und man dreht und schraubt und es wird langsam. Genau das ist heute Morgen nicht passiert. Es hat gut geklappt, ich konnte...
Mein schöner Cliffhanger, den du jetzt hier eingebaut hast. Ja, genau. Wahnsinn. Aber warum, beschreib doch mal, warum du so ein Fan bist von den Flame-Modulen. Also, dass du einer bist, wissen wir jetzt. Warum? Was ist so geil an den Flame-Modulen?
Es ist geil, weil bevor so ein Modul entsteht, ist es oft so, dass man mit Per im Park spazieren geht, oft stundenlang 19-Zoll-Gespräche führt.
Wer kennt's nicht? Die berühmten Check-Talk.
Ja. Und das Interessante ist aber, dass wenn man das jetzt quasi unter, ich sag jetzt mal, normalen Kollegen macht, dann verweht das so im Wind, irgendwann ist man müde und möchte nie wieder 19-Zoll-Gespräche führen. Bei Per ist das was anderes, weil Ideen aus den Gesprächen dann auf einmal in Instrumenten auftauchen und man hat dann auf einmal irgendwas in der Hand, womit man spielen kann und das ist toll.
Also als jemand, der sich nicht mit Modulen beschäftigt, frage ich mich, ob es nicht schon jedes Modul gibt, was man braucht.
Das ist, glaube ich, ein endloses Spiel.
Glück, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es da mal ein Ende gibt, keine Ahnung, aber ich meine, alles hat ja mal ein Ende. Aber.
Das war eine typische Herstellerantwort, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es gibt ja dieses Phänomen.
Man kann ja nicht alles realisieren eigentlich. Ja. Die wenigsten Ideen werden ja wirklich realisiert. Ja.
Da wäre jetzt meine Frage, was würdest du am liebsten realisieren, was nicht realisierbar ist? Was wäre dein...
Na, das Modul mit dem einen Knopf, wo es keinen Ein- und Ausgang gibt.
So, ne? Ich hatte vorhin gedacht, als wir über 3D und immersiven Sound gesprochen haben, dachte ich, das fehlt nur so ein 3D-Drucker-Modul.
Ja.
Also Visualisierung sozusagen in Klang, in Raum zu übersetzen.
Na, wir hatten mal die Idee vor ein paar Jahren, ich hatte so ein bisschen mechanische Sachen, auch für Daniel, für eine Theaterproduktion gemacht, so, da waren so kleine Motoren in Kisten und die konnte man über MIDI ansteuern und haben so Geräusche, haben rumgekratzt und so ein Neues gemacht. Und da habe ich gedacht so, das ist schon über 10 Jahre her oder noch länger und da haben wir gedacht so, habe ich mit Thomas auch drüber gesprochen und meinte so, wie wär's denn, wenn wir so kleine Kistchen machen, wo auch irgendwas drin ist und das wird dann über MIDI angesteuert, über analog und so und das macht dann einfach irgendwie Geräusche, die hört man gar nicht, aber wenn du da eben einen Klinkenstecker reinsteckst und das verstärkst, dann kommt da eben Krach raus. Analoge Module, also pur analog, ne, also nicht elektronisch, sondern eher so Schrott. mechanisch. So Sand ist da vielleicht drin oder irgendwie Knisterpapier oder sowas.
Es gibt ja inzwischen wahnsinnig viele utopische und dystopische Visionen oder Versionen von dieser Schnittstelle mit dem Human.
Ja, ja.
Also mit dem Körper.
Mhm.
Also die Schnittstelle hin zum Body.
Ja, ich habe eine Performance gesehen vor ein paar Jahren, das war irre. Da hatte jemand mit freiem Oberkörper, saß er auf der Bühne, hat sich Kontaktmikrofone auf die Brust geklebt und dann hat der mehrere Flaschen Wasser sich in den Körper gegossen, so um so dieses Waterboarding zu symbolisieren. Das hat er wirklich körperlich da gemacht.
Wie dieses
und das war unglaublich. Ja, das war unglaublich. Krasser Sound, das war extrem laut auch, ne? Man hat den gesamten Körper gehört, was wie der auch arbeitet und wie er dagegen powert und so, ne? Das war wirklich, das ging fast bis zur Selbsttötung, fand ich eigentlich. Also das war schon echt heftig, so. Aber so weit wollen wir jetzt hier nicht gehen, also.
Wir wollen noch mal rausfinden, was den Meander so toll macht. Und wollen wir das vor oder nach der Musik machen, Frank?
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt von dem Album Mr. P, Villa P, ein Song hören. Und Daniel, sag uns doch, welchen du am liebsten jetzt unseren Hörern zu Gehör bringen möchtest oder wir?
Ja, also es gibt tatsächlich einen Track, wo der Meander eine relativ große Rolle gespielt hat und das ist der, oh jetzt muss ich überlegen, Pulp.
Ja, das ist die Nummer 5 wäre das?
Wo Paul Bro die Trompete spielt, genau, da können wir reinhören. Ist ein ruhiger Song, aber da hört man auch den Meander.
Thank you.
Also jetzt haben wir gerade einen Track gehört, wo der Meander eine große Rolle gespielt hat. Also alles, was dort so an Pads und kleinen Obertongeklicker drin war, das kam alles von dem Meander. Und das Besondere an dem Meander ist, er vereint im Prinzip drei Geräte. Ein Wavetable-Synthesizer, eine Filterbank und ein Noise-Generator. Und alle drei Komponenten, achso, eigentlich noch eine vierte Sache, man kann auch externe Signale noch durchschicken. Also auch die Trompete, Beats und so weiter lassen sich mit dem Meander bearbeiten. Und diese Kombination, also Rhythmusstrukturen, Filterstrukturen, Flächen, die dort durchgeschickt kriegen, die kriegen dadurch so einen pulsierenden, lebendigen Klang. Und das ist das, was ich halt sehr mag, dass man quasi von bearbeiteten White Noise, was dann so Hi-Hat-artig klingt, über Flächen, über Beats, die man noch extern in dieses Filter schicken kann, dass man dadurch so einen, ja, einen sehr besonderen eigenen Sound kreieren kann.
Genau, würde ich auch sagen, genau. Also man kann sehr unterschiedliche Sounds erzeugen, man kann rhythmische Sachen machen, man kann flächige Ambient-Sachen erzeugen, man kann externe Signale bearbeiten und man kann ihn als normalen Synthesizer auch betrachten. Ja,
genau.
Vielleicht sehr vielfältig.
Vielleicht noch so techmäßig vierstimmig und ein integrierter Sequenzer, der sich natürlich über MIDI und so weiter synchronisieren lässt.
Genau.
Dadurch lässt er sich halt auch sehr gut in so ein beat-orientiertes Setup einbinden und es gibt für alle Parameter Knöpfe, das heißt, es ist ein ideales Live-Tool auch.
Sehr direkt bedienbar, genau.
Welche Rolle spielt in der Entwicklung von solchen Modulen die Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern?
Hat sehr große Bedeutung. Ich habe damals, wir haben ein Vorläufermodul gehabt, das war ja nur eine Filterbank. Da habe ich schon mit Thomas damals zusammengearbeitet und mit noch jemand anderem und so. Und auch mit Daniel, der hört ja auch immer unsere Sachen dann und so. Und dann reden wir darüber. Und wir testen viel. Es gibt dann so Prototypen, die noch nicht so ganz so richtig gut klingen und dann wird noch was geändert und es muss ja in Studiosituationen hinhauen, auch in Live-Situationen, das, was man selber als Entwickler manchmal gar nicht so weiß. Und da kriegt man natürlich die richtigen Hinweise, um das zu verbessern. So. Ja, und das sind teilweise wirklich Entwicklungen, die über Jahre gehen. So, ne? Und dann verbessert man immer Sachen. Zum Beispiel das jetzige Meander-Modul ist ja Nachfolger von einem großen Desktop, den wir 2019 rausgebracht haben. Und jetzt ist er ein bisschen kompakter, noch ein bisschen verbessert, die Filterbank ist ein bisschen angeglichener, aber es ist komplett kompatibel und auch die Bedienung ist komplett genauso eigentlich.
Also Leute, die euch hier auf der Superboost besuchen wollen, die gehen ins Bungalowdorf.
Genau.
Da seid ihr zusammen mit noch zwei anderen.
Ja, Vermona ist noch bei uns.
Genau, Vermona
und Kenton ist noch da.
Aus UK.
Genau.
Also nicht die Zigarette aus der DDR, die wieder auferstanden ist als modulares System, sondern ein Hersteller aus Großbritannien.
Nee, auch und nicht Juwel 72.
Als wir gestern bei euch im Bungalow waren, da sind wir so im Gespräch auf ein Thema gekommen, da sind plötzlich bei uns die Antennen ganz nach oben gewachsen. Du hast erzählt, du hast als Jugendlicher, als Schüler noch,
genau.
wir haben gesprochen über, wie schwierig das ist, an UKW-Frequenzen ranzukommen und so weiter. Es ging um unsere Radiogeschichte und dann sagtest du, ach, wir haben früher selber Sender gebaut.
Genau, wir haben...
Erzähl doch mal die Störsendergeschichte bitte für die Hörerinnen
und Hörer. Ja, als Schüler habe ich ja angefangen, Elektronik zu machen und so und wir haben dann ein drahtloses Mikrofon gebaut und ich habe das für mich benutzt, damit ich meine Schallplatten im Garten hören kann, weil ich den Schallplattenspieler nicht aus dem Zimmer nach unten in den Garten tragen wollte und da habe ich auch meine Kofferheule gehabt. Da habe ich gedacht, okay, schließe ich das Ding an. 100 MHz, gab es keine Sender damals auf 100 MHz, das war dann so abgestimmt und im Garten konnte ich dann schön meine Pink Floyd Platten hören und so im Radio. Und dann kam mein Freund von gegenüber, Holger, und meinte so, ja, sag mal, hast du hier irgendwas laufen? Ich gucke gerade Fernsehen, Fußball und so und dann blenden die so gute Musik ein und so, aber irgendwie kam dann Plattengeknister und das Spiel lief weiter und dann dachte ich so, vielleicht hast du ja hier irgendwas zu laufen. Und dann waren das die Oberwellen, die natürlich nicht, das war ja nicht abgeschirmt, das war eine offene Leiter Platte, ne? Da war nichts abgeschirmt. Und dann störte das natürlich bei VHF DDR1 im Fernsehen, weil dann musste ich natürlich dann kurz mal ausmachen.
Ja, dann bist du
hat bestimmt eigentlich Leute eine psychedelische Erfahrung, oder?
In
ihrem Fußball, Schwarz-Weiß-Fußballspiel immer aber den Pink Floyd reingrätscht.
Genau, du hast dann auch noch die B-Seite dieser Platte sozusagen entwickelt. Du hast dann einen Wurfsender gebaut.
Genau. Wir haben ja als Schüler dann auch so Schabernack getrieben und dann haben wir einen kleinen Sender gebaut, der nur auf Langwelle funktionierte, so ein Störsender und den haben wir in Gießharz eingegossen und dann bei der Stasi über den Vorgarten geschmissen und dann mussten die sich damit befassen. So, das stört natürlich extremst. Ne? So. Das war unsere Art, so ein bisschen so den das Subversive raushängen zu lassen vielleicht.
Und die kann man auch bei euch am Stand erwerben, diese Wurfstörse.
Ja, das war nur eine einmalige Sache.
Schade eigentlich, oder? Cooler Merch eigentlich.
Ja, das Störsender-Modul, ne? Wir hatten ja das Thema vorhin, was man noch machen könnte. Genau, das gibt's glaube ich noch nicht, stimmt.
Und auch so auch komplett eingeharzt, sodass man es nicht an- und nicht ausmachen kann.
Und wenn der Akku alle ist, dann schmeißt man es weg.
Kommt eine Solarzelle rein und dann legt man das Ding in die Sonne und dann...
Ja, das hatten wir damals noch nicht. Nee.
Aber Daniel, du bist doch auch bewandert mit dem Thema Reenactment. Also da ist doch noch Luft nach oben. Da könnte man doch mal drüber nachdenken und reden.
Definitiv.
Vielen tausend Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja,
war sehr nett. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, schön.
Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Morgen oder übermorgen. Wir
kommen dich mal besuchen. Ja, klar. Gerne.
Daniel, wir sehen uns auf jeden Fall auch wieder. Du bist ja als Musiker häufiger auch zu sehen in der Stadt. Wir haben uns letztens gesehen in der Galerie Schaufenster.
Richtig.
Da hast du eine schöne Installation gehabt. Eine
große Klanginstallation, genau.
Ja.
Eine, wie sagt man, kinetische oder?
Ja, ein elektrisches Metallophon habe ich gespielt. Genau. Ja.
Hattest du da auch deine Anteile dran?
Ja, die MIDI-Steuerung habe ich gebaut.
Die erste MIDI-Steuerung, genau, die Per vorhin schon erwähnt hat. Die
fürs Theater war damals.
Genau, die Entwicklung kommt von Per.
Ja.
Genau.
Für die Elemetaphone.
Ja. Für die Elemetaphone, genau. Ja.